ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Werner Sobeck. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Der Spiegel nannte Sie den neuen deutschen Avantgarde-Star für hochwertiges Design, erstklassiges Engineering und avancierte ökologische Konzepte. Also so die ganz normale Baubranche. Haben Sie die auch noch im Blick oder schweben Sie da längst drüber?
Nein, ich schwebe nicht. Ich bin nicht abgehoben. Das ganz Normale muss ich natürlich auch mit erfüllen. Aber wir bemühen uns immer, die Dinge ein bisschen weiterzubringen unter den Zielformulierungen, die für uns eben typisch sind. Nämlich ein naturkompatibles, das heißt ein im Einklang mit der Natur entstehendes Bauen.
Kriegen Sie dann die Krise, wenn Sie hier durch Stuttgart gehen und Baustellen sehen?
Ja, ziemlich häufig.
Was regt Sie da besonders auf?
Also auf der einen Seite ist es die Unmenge an Material, die verbaut wird, was gar nicht notwendig ist. Dann ist sehr, sehr häufig die Abfallproduktion, der Bauschutt, der schon während dem Bauen selber entsteht. Und dann natürlich die Organisation der Baustellen selbst. Also dann ist man als jemand, der sehr stark organisatorisch denken muss, weil wenn wir beispielsweise Messestände bauen für 20, 30 Millionen Euro das Stück, dann müssen die in 24 Stunden, spätestens in 48 Stunden auf- und abgebaut sein. Und jetzt überlegen Sie mal, ein Haus zu bauen mit einem Baukosten von 20 Millionen in 24 Stunden aufzubauen. Da müssen Sie sehr, sehr viel nachdenken, welche Teile kann ich überhaupt einsetzen, in welcher Reihenfolge müssen die antransportiert werden, wer macht wann was, aber das geht.
Wenn Sie gerade das Geld ansprechen, ist Geld dann der entscheidende Faktor für das nachhaltige Bauen, ob es gelingt oder nicht?
Nein.
Sondern?
Nein, das ist es nicht. Das ist das Können der Planer und der Willen und die Fähigkeit der ausführenden Firmen.
Aber jetzt könnte man ja mal sagen, also in Deutschland hat man da einiges geschaffen, man hat Wissen, man könnte und trotzdem können wir offenbar nicht. Denn die Nachrichten sind ja ganz andere. Wenn wir gucken, die Baubranche liegt am Boden, dann heißt es, es gibt zu viele Insolvenzen und trotzdem schreit jeder nach Wohnraum.
Ja, das ist schon richtig, aber Sie müssen es so sehen. Wir haben in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren sehr, sehr viel an Wissen entwickelt und angehäuft, wie man massesparend, abfallsparend, Energie- und emissionssparend bauen kann. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, das ist auf der Seite der Planer, also Architekten und insbesondere der Ingenieure, aber auch auf der Seite der Baufirmen noch nicht bis nach unten durchgedrungen. Weil man eben häufig in der Bequemlichkeit, im Pragmatismus verharrt ist und, das müssen wir auch sehen, wir hatten ja bis vor 2-3 Jahren eine völlig überhitzte Bauindustrie. Es heißt, es war überhaupt kein Druck da, anders zu bauen als bisher, weil man bekam die Aufträge auch so. Und jetzt, nachdem der Markt zunächst mal im Bereich Wohnungsbau und dann im Bereich Bürohausbau eingebrochen ist, versuchen die meisten zunächst einmal mit Dumpingpreisen irgendwie noch an Aufträge zu kommen, was natürlich nicht unbedingt qualitätssteigernd ist und was es natürlich fast nicht erlaubt, gleichzeitig die Technologien in Planung und Bauausführung zu verändern. Weil das ist natürlich das Bedarf einer Investition, die Leute erstmal ein paar Tage wegzuschicken auf irgendwelche Kurse, damit sie irgendwelche Zusammenhänge verstehen.
Sehen Sie denn dennoch irgendeine Chance gerade in der Krise?
Ja, ich glaube, dass wir verstehen werden, und es wird nicht mehr allzu lange dauern, dass wir tatsächlich eine Krise haben, die mehr ist als eine deutsche Baukrise. Und dass die Leute dann anfangen werden, umzudenken. Wir haben natürlich viele Stimmen, die beruhigen und die sagen, die aktuelle Hitzewelle hat nichts mit Klimaerwärmung zu tun und so weiter. Wir kennen alle diese Argumentationen. Aber es ist eben wissenschaftlich eindeutig und auf der Hand liegend, dass wir eine Klimakatastrophe haben und dass es immer wärmer wird, insbesondere in Zentraleuropa und im Mittelmeerraum, den doppelten Temperaturanstieg, Durchschnittstemperatur im Jahr, als wir es in anderen Teilen der Welt haben oder wie es die sogenannte Durchschnittstemperatur Global Warming indiziert. Ich meine, für Baden-Württemberg können wir sagen, wenn es weltweit im Durchschnitt 1,3 ist, dann ist in Baden-Württemberg 2,6. Ja. Und das bedeutet etwas. Das hat den Vorteil, dass Sie weniger heizen müssen. Jedes Grad Celsius, um dass die Temperatur im Winter, die Durchschnittstemperatur steigt, bedeutet 6% Heizkostenersparnis.
Und das betrifft ja nicht nur Europa, hatten Sie gerade angesprochen, aber im Grunde muss man ja global denken, das machen Sie mit Ihrem Unternehmen ja auch.
Ja, also wir müssen es doch so sehen. dass wenn man irgendwo etwas, ein klimaschädliches Gas emittiert, dann ist es in wenigen Monaten einmal rund um die Welt verteilt. Und das, was wir hören als eine Steigerung oder eine Anomalie der Durchschnittstemperatur, das ist ja, auf allen meteorologischen Stationen dieser Erde werden die Temperaturen gemessen täglich, dann werden sie täglich gemittelt, dann werden sie über 365 Tage gemittelt und es ist dann 1,3, 1,35 und so weiter. Das heißt, es ist das Mittel vom Mittel. Wissenschaftlich gesehen ist es nichts anderes als ein ganz grober Indikator, weil faktisch müssen wir ja schauen, der Mittelwert hat ja seine Abweichungen, seine Streuungen, wo sind denn die am schlimmsten? Und fatalerweise stellen wir fest, wenn wir ein Band um die Erde wickeln würden, das vom 20. Breitengrad Nord bis zum 40. Breitengrad Nord spannt, das ist dann gerade mal 2200 Kilometer breit, da können Sie mit dem Auto in wenigen Tagen durchfahren, dann liegt in diesem Band Kalifornien, dann die zentralen Bereiche der USA, der Midwest, dann liegt dort das Mittelmeer und wenn Sie bis nach China hinübergehen, dann liegen dort die Bereiche in China, wo die Ernte eingefahren wird. Das heißt, in diesem ganz, ganz schmalen Band lebt die Mehrheit der Menschheit, 4,5 Milliarden Menschen. Dort wird das Gros der Nahrungsmittel erzeugt und dort haben wir die stärksten Temperaturanomalien. Wenn wir mal Nordostsibirien, das ja wenig bewohnt ist und wenig Landwirtschaft hat, davon ausnehmen. Und da passiert's jetzt.
Und was müssen wir da tun? Anpassung war eben mal so ein Stichwort.
Ja, wir müssen zwei Dinge tun. Schauen Sie, die atmosphärische Aufenthaltszeit von CO2 als dem Wesentlichen der Klimagase beträgt 800 bis 1000 Jahre. Umgangssprachlich formuliert heißt es, es geht nicht weg. Und was jetzt einmal emittiert ist, es bleibt da. Das heißt, die Temperatur wird nicht sinken. Wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen ganz, ganz schnell unsere Prozesse des täglichen Lebens so umstellen, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren und wir müssen Maßnahmen vorsehen, um das bereits in der Atmosphäre befindliche zu viel an CO2 dort wieder rauszuholen.
Sie haben mal gesagt, der Schlüssel dazu wäre, wenn CO2 Geruch hätte oder wenn es stinken würde.
Ja, wenn es übel riechen würde und vielleicht so gelbbraun aussehen würde, dann würden die Leute da anders reagieren. Aber das ist vielleicht die Tragödie der Menschheit, dass CO2 in den üblichen Konzentrationen, von denen wir hier sprechen, farblos ist und geruchlos.
Also kriegen wir keine Lösung hin?
Natürlich kriegen wir die Lösung hin. Es wird Folgendes passieren, und das ist ja prognostizierbar. Dass auf der einen Seite wir Einbrüche in den Ernten haben, das weiß man heute schon. Wer aufmerksam die Medien liest und verfolgt, der weiß, dass beispielsweise Orangensaftkonzentrat innerhalb eines Jahres verdoppelt ist im Preis, weil sehr, sehr viele Orangenbäume einfach vertrocknet sind.
Olivenöl auch?
Olivenöl hat sich verdoppelt. Wenn Sie schauen, in Galizien, also im Nordwesten Spanien, der Küste, wird das Gros der Krusten, der Meereskrustentiere, für den europäischen Verzehr gezüchtet. Signifikante Einbrüche. Teilweise machen die Fischer ihre Firmen schon zu. Wir wissen das vom Weinbau in Frankreich.
Ja, weil das Meer wärmer wird.
Weil das Meer wärmer wird. Und dann beispielsweise das Fortpflanzungsverhalten dieser Tiere sich ändert oder nicht mehr stattfindet oder weil sie einfach nicht mehr leben können in diesem warmen Wasser. Wir als Menschen könnten ja auch nicht leben, wenn wir einer Wassertemperatur exponiert werden, die 40 Grad wäre. Das halten wir nicht lang aus.
Ja.
Wir können ja nicht mehr abkühlen. Der Mensch ist ja exotherm. Das heißt, es ist ein Ofen, der permanenten Kühlung bedarf. Und um 37,5 Grad im Körper halten zu können, können Sie nicht tagelang im 40 Grad warmen Wasser schwimmen.
Also Klima geht, die Temperaturen gehen rauf, wir müssen uns anpassen. Jetzt runtergebrochen auf Ihr Thema Bau. Was bedeutet das?
Wir müssen zwei verschiedene Dinge tun. Wenn wir neu bauen, dann müssen wir alles tun, um emissionsarm oder emissionsfrei zu bauen, weil diese Emissionen, die das Bauwesen emittiert, und das Bauwesen steht für ungefähr 53% aller klimaschädlichen Emissionen, besitzt also den größten Hebel. Dort müssen wir dramatisch reduzieren, und zwar nicht nur in der Nutzungsphase, Stichwort dieser fehlleitende Begriff Energieeffizienz, sondern die Abschaffung aller Schornsteine, emissionsfreies Nutzen der Gebäude und in der Herstellphase und natürlich in allen Umbau- und Rückbauphasen. Das ist das Ziel Zero Emission ohne klimaschädliche Emissionen.
Gucken wir gerade mal schnell drauf auf Projekte von Ihnen, ob das denn so ist. Also Sie haben gemacht das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart oder die Stahlkonstruktion des Flughafens in Bangkok sind Leuchtturmprojekte von Ihnen. Also ein Schornstein ist nicht drauf auf dem Mercedes-Benz-Museum. Aber ist das komplett emissionsfrei?
Nein, das Mercedes-Benz-Museum, da war ich auch nicht der Architekt, sondern da haben wir das Engineering gemacht. Und in solchen Kooperationen kann man nicht immer alles durchsetzen, was man möchte. Aber wenn Sie beispielsweise die prototypischen Wohnbauten anschauen, die wir gemacht haben, oder wenn Sie das Ärzte- und Schwesternwohnheim in der Klinik in Bad Cannstatt anschauen, mit über 300 Wohneinheiten, das ist eine Plus-Energiesiedlung, die ist absolut emissionsfrei. Und die ist zu circa 90%, würde ich abschätzen, auch rezyklierbar.
Und jetzt gehen Sie durch die Städte und sehen, es ist in den allermeisten Fällen eben nicht so. Ja. Ist es dann wieder der Kostenfaktor, warum es nicht so ist, oder ist es in den Köpfen? Woran liegt's?
Das sind die Sünden der Vergangenheit, die gemacht wurden, ohne dass man wusste, dass man eigentlich etwas Schädliches macht. Wir müssen ja eines einsehen. Ich meine, wir hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem wir von der Steinkohleversorgung unsere Energie aus der Verbrennung durch Erdöl und dann Erdgas bezogen haben, kein Energieproblem gehabt oder kein Energieversorgungsproblem. Da war es ja relativ egal, ob Sie eine Ein- oder Zwei-Scheiben-Verglasung gehabt haben, und drei Scheiben gab es gar nicht, weil es war nicht erforderlich. Und das sogenannte Energieproblem entstand ja erst nach der ersten Öl- oder Ölpreiskrise 1973, als man gemerkt hat, die Menschen haben ein Energieträgerproblem, nämlich sie bekommen den Energieträger, den sie gerne hätten, einfach nicht. Sie bekommen das Erdöl nicht. Egal was sie zahlen, sie kriegen es nicht. Na. Und dann hat man umgestellt. Und das, was man gemacht hat, war aus der Situation heraus verständlich. Faktisch war es unklug. Man hat nämlich gesagt, jetzt müssen wir von den Erdöllieferstaaten unabhängiger werden. Und das machen wir durch eine Diversifizierung der Bezugsquellen und durch Einsparen von Energie. Soweit richtig. Dann hat man gesagt, okay, wo können wir Energie einsparen? Im Bereich der Stromerzeugung trauen wir uns nicht ran. Viel zu starke Konzerne, mächtige Männer an der Führung, starke Lobby, lass mal bleiben. Automobil? Ich habe bis heute kein einziges Gesetz gesehen, wo man den Spritverbrauch eines Autos limitiert. Zu mächtige Lobby. Also hat man das Bauwesen genommen, weil das ist traditionell schwach, lobbyistisch vertreten. Und dann hat man schon den nächsten Fehler gemacht, hat nämlich gesagt, okay, wir sparen jetzt Energie ein durch zwei Dinge. Erstens, wir regulieren den Bedarf im Wohnungsbau, Neubau, und wir berechnen diesen Bedarf pro Quadratmeter. Das heißt, bevor ein Neubau gemacht wurde, wo ein sogenannter Energieberater oder ein Energiefachmann hat jetzt den Architekten so beraten, dass das Gebäude bei einem korrekten Verhalten der Bewohner nicht mehr Energie benötigt als.
Klingt doch erstmal ganz logisch, oder nicht?
Ja, nur dass sich die Bewohner eben nicht korrekt verhalten, sondern die brauchen zwischen 30-40% mehr ist der Verbrauch als der errechnete Bedarf. Das nächste ist.
Also sind wir Menschen das Problem, das wollen Sie damit sagen?
Ja, wir sind das Problem auch, weil viele Menschen auf der einen Seite gar nicht wissen, um was es wirklich geht. Und viele dann auch sagen, was interessiert es mich, ich kann es mir ja leisten, weil es wird ja nicht sanktioniert. Schauen Sie, Sie bekommen ja die Steuerermäßigung, die Baugenehmigung, die KfW-Förderung und was weiß ich. Daraufhin, dass ein Energieberater ausrechnet, wenn du die Wärmedämmung so und so anbringst, dann ist der Bedarf innerhalb dieser Grenzwerte für die Förderung. Und dann kassieren die Leute das Geld und verhalten sich hinterher, wie sie wollen, und keiner kontrolliert das.
Nur ist es nicht interessant, dass dann immer nach Sanktionen gleich gerufen wird? Kann man nicht darauf vertrauen, dass es auch ein Bewusstsein gibt, dass sich etwas entwickelt und dass Menschen damit ressourcenschonend umgehen?
Wir haben glücklicherweise immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die das verstehen und die sich entsprechend verhalten. Bedauerlicherweise gibt es aber noch einen sehr, sehr hohen Prozentsatz, dem das umgangssprachlich gesagt relativ egal ist. Wir haben trotz all dieser Maßnahmen und trotz all des Wissens von 2012 bis 2022, also einem Zeitraum von 10 Jahren, 500 Milliarden Euro in die energetische Sanierung bzw. in energetische Maßnahmen von Gebäuden gesteckt, und der Energieverbrauch blieb konstant. Ja, und das angesichts folgender zwei Effekte. Der eine ist, die Wintermitteltemperatur ist in diesem Zeitraum um über 1 Grad angestiegen. Das heißt, eigentlich hätten wir 6% weniger heizen müssen, weil die Winter nicht mehr so kalt sind.
Also brauchen wir dann, wenn es wärmer wird, trotzdem mehr Wärme? Passen wir uns dann an, oder was ist der Schlüssel da?
Nun, erstmal, was man gemacht hat, die Leute haben die Raumtemperatur hochgedreht und sie haben eben darauf verzichtet, die Zimmer 3, 4 und 5 herunterzufahren. Oder sie haben darauf verzichtet, morgens unter den Schreibtisch zu krabbeln, bevor sie in die Arbeit gehen und den Thermostat runterdrehen. Weil man konnte es sich ja leisten und das ist das Ergebnis. Und das müssen wir abschaffen. Und ich weise darauf hin, das wird durch Richtlinie der Europäischen Union abgeschafft werden. Egal, was wir uns hier ausdenken. Da gibt es relativ strenge kommende Gesetze, die, welche? Die Emissionen der Gebäude in der Nutzungsphase regeln und bei zu hohem Energieverbrauch fossiler oder verbrennungsbasierter Träger, wenn zu hohe Emissionen entstehen, das mit hohen Geldauflagen, sage ich mal, sanktionieren.
Und aus Bretten meldet sich Axel gerade und sagt zum Thema Energie im Bau. Also ich bin ein mehr als 40 Jahren im Bau beschäftigter Handwerker und ich muss feststellen, dass auf dem Bau jede Dekade ein Fortschritt entstand. Jedoch sind wir derzeit auf einem solch hohen Niveau auf dem Bau, dass sich eine Familie das Bauen fast nicht mehr leisten kann. Werner Sobeck, was sagen Sie?
Ja, diese Fortschritte sind schon passiert, wenn Sie allein die Technologie von Heizen und Kühlen der Gebäude anschauen, die Qualität der Fenster und vieles andere. In anderen Bereichen war man wenig fortschrittlich, das muss man auch sehen. Also wenn man schaut, wie man heute immer noch in eine Ziegelwandschlitze hineinfräst, um dann dort irgendwelche Leitungen, die dann mit Schallschutzelementen versehen sind, Abwasserleitungen zu vergraben, einzugipsen, einzuputzen, wegzutapezieren. Sie haben in einer Außenwand eines bundesdeutschen Einfamilien- oder Mehrfamilienhauses ungefähr 20, 25 unterschiedliche Baustoffe, die so perfekt miteinander verklebt sind, Stichwort Fortschritt, ja, dass die auch nie auseinanderfallen.
Ja,
das
man
ist
nicht
so toll für den Unternehmer, weil er kriegt keine Haftungsprobleme, alles hält. Aber sie bekommen das nie recycelt, sie kriegen das nie mehr auseinander. Und wenn sie sagen, nein, wir wollen so bauen, dass wir bei Um- und Rückbau der Gebäude die Dinge identifizieren können, vielleicht sogar wiederverwenden können, auf jeden Fall aber bei einer klar erkennbaren Materialität sie verwerten können durch Auflösung der stofflichen Beschaffenheit, also zerbröseln, zermahlen und aus Altbeton neuen Beton zu machen, dann müssen sie die gesamte Bautechnik ändern. Und das hat noch nicht stattgefunden.
Ja, Sie haben ja mal gesagt, Kronkorken wären gar nicht schlecht oder alte Jeansstoffe könnte man ja verwenden als Dämmstoffe. Was schätzen Sie denn, in wie vielen Häusern in Deutschland die Kronkorken und die alten Jeans als Dämmstoff verwendet werden?
Ja, wahrscheinlich weniger als 1 Promille. Es ist ganz, ganz wenig. Es sind aber emergierende Märkte und es gibt glücklicherweise eine ganze Reihe von jungen Leuten, die Start-ups gegründet haben und die mit sehr klugen Methoden anfangen, alte Fenster zu sammeln, alte Heizungen, altes Mobiliar aus Büros, das irgendwie im Internet digital aufarbeiten, sodass man sich kundig machen kann, wer hat da eigentlich welche Produkte auf Lager oder wer will demnächst sein Bürogebäude umbauen und was fällt da in 6 Monaten beispielsweise an? Dann können wir dies in unsere Planungen schon mit integrieren.
Also da höre ich raus, wichtig, nichts wegschmeißen.
Nein, wegschmeißen, das ist ja umgangssprachlich so oder so, nicht?
Na, aber wirklich die Stoffe auch, wenn sie, es gibt ja Baustellen zu Hause und wenn jemand etwas hat und sagt, ich habe da ein altes Fenster, dann wirklich doch nochmal in den Keller legen, weil man kann es nochmal gebrauchen.
Ja,
jetzt mal ganz platt gesprochen.
Oder solchen Startups melden. Mhm. Ja? Ich meine, was wir da brauchen, wenn wir einen in sich geschlossenen technischen Kreislauf etablieren wollen, dann gehören da dazu natürlich Gläserfenster, Armaturen, Steine und was es so alles gibt. Das ist das eine, bei einem kreislaufgerechten Bauen. Da brauchen Sie auch Lagerfläche und Sie brauchen digitale Kataloge, wo man sich etwas heraussuchen kann. Der zweite Kreislauf ist nicht der technische, sondern der biologische. Also wenn Sie beispielsweise unbehandeltes Holz haben, oder natürliche Dämmstoffe wie Hanffasern und ähnliches, dann können Sie das ganz einfach in natürliche Kreisläufe zurückbringen, beispielsweise durch Kompostieren. Da brauchen Sie dann keine Lagerflächen.
Jetzt melden sich beispielsweise Architekturbüros hier bei uns. Was würden Sie denen denn empfehlen? Also welchen konkreten Tipp haben Sie für die, für Ihren Alltag?
Ganz, ganz schnell Weiterbildung betreiben in diesen Bereichen. Ganz schnell kundig machen, was für ein Emissionsverhalten haben welche Baustoffe, was für Recyclingchancen haben welche Baustoffe und dann die Planung darauf fokussieren, dass man diese Dinge bestmöglich erfüllt, weil das werden die Bedingungen in der Zukunft sein. Die gesamte europäische Gesetzgebung befindet sich in einer Veränderung dorthin. Wir haben beispielsweise den Zertifikatehandel der Europäischen Union, der sich bisher nicht auf Brennstoffe bezog, die im Bereich der Gebäude eingesetzt werden. Ab 2027 greift er auf den Bereich der Gebäude. Und wenn sie dann mehr emittieren als, dann wird es entsprechend teuer. Eine andere Gesetzgebung heißt, öffentliche Gebäude, Neubauten, dürfen ab 2027 überhaupt keinen Schornstein mehr haben. Die müssen emissionsfrei sein. Und ab 2030 alle Gebäude. Das bedeutet für unser Planungsbüro beispielsweise, wenn wir große Gebäude planen, 50, 80 Millionen, dann wissen Sie doch, wir planen da ein Jahr, dann gibt es Genehmigungsphasen, dann kommt die Bauphase und bis es eröffnet ist, sind wir bei 2030 und dann haben wir ein Emissionsverbot.
Wir haben jetzt gerade über energiesparendes Bauen gesprochen und da heißt es ja immer, das geht nur mit guter Dämmung und Styropor ist so ein Dämmstoff. Ich denke immer, das hat doch mit natürlichen Baustoffen so überhaupt nichts zu tun.
Natürlich hat es mit natürlichen Baustoffen nichts zu tun. Wir müssen aber aufpassen, dass wir gewisse Baustoffe nicht verdammen, grundlos. Wir müssen sagen, was ist das Negative und was ist das Positive an einem Baustoff. Ähnliches gilt ja beispielsweise für Holz oder auch für Beton oder für Stahl, Aluminium etc. Ich sage, prinzipiell dürfen wir einen Baustoff nur danach bewerten, was er an umweltschädlichen Effekten hat, wenn er hergestellt wird, wenn er benutzt wird und wenn er dann am Ende seiner Nutzungszeit hoffentlich rezykliert wird, also wiederverwendet wird.
Macht's beim Styropor schwierig?
Macht's beim Styropor schwierig, ja, ganz klar. Also wir verwenden das auch nicht in unseren Planungen. Ja. Wir verwenden aber auch keine mehrschichtigen Systeme, also Wärmedämmverbundsysteme, wo sie unterschiedliche Baustoffe einfach so miteinander verkleben, dass sie sie nie mehr auseinanderbekommen. Weil das ist ein Verstoß gegen eines unserer Grundprinzipien im Büro, nämlich dem recyclinggerechten Bauen.
Ja, das ist der Anspruch, den Sie mitbringen. Und jetzt kommen viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Beispielsweise schreibt uns Helmut aus Schorndorf und sagt, nicht die Energieeffizienz ist das eigentliche Problem, sondern die Überbevölkerung.
Zwei Antworten darauf. Schauen Sie, alle Gebäude, die wir in der Vergangenheit gebaut haben, hatten nie ein Problem, beheizt zu werden. Das Problem ist doch eigentlich so, dass irgendwann mal das Öl verknappt wurde, Stichwort Ölpreiskrise, dass irgendwann mal das Gas verknappt wurde, Stichwort die größte Terrortat in der Geschichte der Menschheit mit der Sprengung von Nord Stream 2. Und dass wir doch erkennen müssen, dass wir faktisch gar kein Energieproblem haben, sondern ein Energieträgerproblem, wenn die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen benötigen. Wenn wir zusätzlich Wind und Wellen und Geothermie haben, dann haben wir kein Energieproblem, aber wir haben ein Energieträgerproblem. Und die Energieträger sind jetzt beispielsweise Kohle, Öl, Gas, Nuklearenergie und so weiter und so weiter. Wir hatten das schon ausgeführt und wir haben erkannt, dass bei einem Teil dieser Energieträger, wenn wir die Energie umwandeln, durch Verbrennungsprozesse klimaschädliche Gase entstehen. Würden wir jetzt sagen, wir verbrennen einfach bestimmte Energieträger nicht mehr, indem wir sie nicht mehr benutzen. Stellen also die Gesellschaft von einer Verbrennungsgesellschaft auf eine elektrische Gesellschaft um, dann haben wir das Problem nicht mehr. Dann brauchen sie faktisch keine Wärmedämmung an ihren Häusern.
Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass wir Menschen einiges in der Hand haben. Aber da müssen wir uns ja erstmal klar machen, was brauche ich denn, um einen gewissen Komfort zu haben? Also jetzt keinen hohen Anspruch, aber dass es in Ordnung ist. Was ist da so eine Grundvoraussetzung Ihrer Meinung nach?
Man muss sich überlegen, was ist meinem Leben angemessen? Und dieses Angemessen ist immer, was kann ich mir leisten? Was erfordert meine Gesundheit, meine physische wie meine psychische? Brauche ich dazu so und so viel Quadratmeter oder kann ich eine Wohnung mit einem anderen Zuschnitt nehmen? Muss ich eine Raumtemperatur haben in der und der Höhe oder kann ich mitten im Winter vielleicht auch mal einen Pullover anziehen? Und solche Dinge sind es. Und ich glaube, dass man, wenn wir von einem Katalog von maximalen Forderungen, einem Anspruchsdenken, was wir ja heute formulieren als Gesellschaft, jeder will ja das Maximum haben, zu dem zurückkehren, was angemessen ist, weil es sonst nicht umsetzbar ist, dann machen wir schon mal einen großen Schritt. Und dann sparen wir vielleicht schon mal 10, 20, 25%. Das ist ja was.
Ja, und weil Sie gerade den Pullover ansprechen, dann passt die Frage aus Lörrach von Hilde vielleicht zu. Sie sagt nämlich, wer zahlt denn dann die Strafe der EU bei einem vermieteten Gebäude, wenn die Mieter ihr Heizverhalten nicht ändern? Der Vermieter, würde mich brennend interessieren, Großhilde.
der Mieter, weil der verbraucht die Energie. Und es wird natürlich riesigen Streit geben und soziale Diskussionen im sozialen Raum. Wie kann ich jetzt in einem schlecht gedämmten Gebäude Energie einsparen? Ich will ja auch nicht erfrieren, der Vermieter muss etwas tun. Nun, da rufe ich jetzt auf zu einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Die Menschen müssen miteinander sprechen und sie müssen, und das ist doch die Basis der Demokratie, die hat zwei Konstituenten. Und die eine Konstituente ist der mündige Bürger, der sich informiert, mit anderen Bürgern spricht, sich daraus eine Meinung und ein Urteil bildet und dann seinen politischen Vertreter beauftragt, es umzusetzen. Das müssen die Menschen tun. Wenn sie sagen, da habe ich überhaupt keine Lust dazu, ich schaue lieber Fußball, der Politiker soll das machen, dann kann ich auch hinterher über ihn schimpfen, wenn es nicht funktioniert. Das führt nicht zum Ziel. Da ist auch die Politik hemmungslos überfordert. Das sind auch nur ganz normale Bürger, die morgen über ein Rentensicherungsgesetz diskutieren und morgen Abend über ein Grundwasserschutzgesetz und zwischendurch müssen sie noch über ein Gebäudeenergiegesetz abstimmen.
Was hat denn Nietzsche mit kleinen Fenstern zu tun, Werner Sobeck?
Das war eine sehr interessante Erfahrung, als ich Zarathustra, also Sprach Zarathustra, gelesen habe. Und Zarathustra wird von einem Führer durch ein Dorf geführt und der Führer erklärt ihm dieses und jenes. Und dann sagt Zarathustra, was sind dies für Häuser mit ach so kleinen Fenstern? Können hier große Geister heranwachsen? Und das hat mich beeinflusst als junger Mann. Und mir ist klar geworden, dass ich eigentlich immer die weite Sicht haben will und das große Panorama oder das große Spektrum. Und als dann die Passivhaus-Technologie entwickelt wurde, die in den Anfangszeiten eine sehr gute Berechtigung, Richtigkeit hatte, ich habe betont in den Anfangszeiten, habe die Fenster aber durch diese Optimierungsvorgänge immer kleiner wurden und das Haus immer luftdichter etc.
Der Rahmen wurde immer größer vom Fenster, ne?
Ja, der Rahmen wurde immer dicker, Wärmedämmeigenschaften, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste man probieren, genau das Gegenteil zu bauen, nämlich ein Haus, das ein einziges Fenster ist. Und das habe ich dann gemacht, viele haben mich davor gewarnt. Und es ist ein Leben in der Natur oder in einer Umgebung, die man nie mehr missen möchte. Und ich hatte mal einen Vortrag darüber gehalten und der Raum war dunkel, der Vortragsraum, als ich hineinging. Und am Ende, Licht eingeschaltet, 250 Leute, die Hälfte davon sicherlich 60 und älter, steht ein älterer Herr auf und sagt, ich darf mich vorstellen, ich bin der hiesige Ordinarius für Psychotherapie. Und das, was Sie jetzt in vielen Worten über Ihr Haus gesagt haben, das fasse ich in einem Satz zusammen. Und dann dachte ich, oh je, wenn so ein älterer, nobler Herr das, was du in 10 Minuten sagst, in einem Satz kondensierst, dann wird er dich jetzt das Geschwätz überführen. Und er sagte, wissen Sie, Herr Kollege, Ihr Haus ist ein Antidepressivum.
Schön.
Ja, das ist wunderbar.
Ja, also weil es ja in der Natur ist, das muss man vielleicht kurz erklären. Sie haben ein komplettes Glashaus geschaffen und haben sich, glaube ich, auch zur Aufgabe gemacht, das regelmäßig zu tun, immer wieder so ein Glashaus herzustellen.
Immer man, es ist ein Experimentalgebäude, wo man vielleicht gewisse Grenzen überschreitet, um herauszufinden, wo ist die Grenze. Und was wichtig ist, es ist, wiegt 15% eines normalen Hauses, es ist also materialarm, es ist zu 95% recycelbar, es hat keinen Schornstein. Und es hat diese Eigenschaft der Totalverglasung, die natürlich nicht überall funktioniert. Es muss ja nicht jeder überall reingucken können oder rausgucken können. Wir sind auch keine Exhibitionisten. Aber eine hohe Transparenz, die es einem erlaubt, weit zu blicken. Und ich habe keine Armbanduhr seit 25 Jahren, weil ich die Tageszeit ungefähr an der Farbe und der Intensität des Lichtes wahrnehme. Fast schon animalisch, ne? Ist eine Erfahrung, die ich nie mehr missen möchte.
Wie ist es denn für die Tiere, die Sie gerade ansprechen? Nicht, dass die ja auch denken, ach, da kann ich ja durchgehen, sondern die müssen ja auch wahrnehmen, da ist dann
die
doch
Vögel
noch eine Scheibe.
Die Vögel sprechen Sie an, ja?
Genau.
Das ist so, dass diese Fassade deshalb, weil das Haus rundum verglast ist, nicht spiegelt. Oder so gut wie nicht spiegelt. Und dann fliegen die Vögel auch nicht dagegen.
Okay, weil das
ist
ja
wichtig.
Für die
Vögel ist es schlimmer, wenn der Raum dunkel ist hinter der Scheibe, weil dann spiegelt die Scheibe und dann denken die Vögel, sie fliegen vom Blauen ins Blaue und prallen gegen die Scheibe. Das ist bei uns nicht so, weil sie sehen quasi hinter der Verglasung das Mobiliar und die Menschen und können auf der anderen Seite wieder rausgucken.
Wie viel Philosophie steckt in der Architektur?
Es sollte sehr viel drin stecken, was man vielleicht schändlicherweise, indem man die gebaute Welt eingeteilt hat in sogenannte Zweckbauten und andere mit einem ästhetischen, mit einem kulturellen Anspruch, in großen Teilen nicht getan hat. Und ich habe schon als kleiner Bub und als im ersten Semester meines Studiums gesagt, die ästhetischen Anforderungen eines sogenannten Zweckbau, sei es eine Fabrikhalle, eine Fußgängerunterführung oder eine Brücke oder was auch immer, können nicht anders sein als die an ein ganz normales Gebäude. Weil unsere Kinder gehen ihren Schulweg auch an diesen Zweckbauten entlang, an diesen Verkehrsgebäuden entlang. Diese Umwelt prägt uns. Und ich erinnere an den von mir sehr geschätzten Ernst Bloch, unseren Tübinger Philosophen, der gesagt hat, Architektur ist der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Und darum geht es.
Ja, wer Vorträge von Ihnen hört, der entdeckt immer wieder Zitate von Nietzsche oder Wittgenstein. Und es scheint so, als könnten Sie für Ihre Arbeit von den Philosophen so einiges mitnehmen.
Ja, klar. Man versucht ja selbst, die Grenzen herauszufinden, über die man steigen kann, um neue Dinge zu machen. Nicht, weil es um L'art pour l'art geht oder um irgendwelche Sensationen oder so, sondern weil man aus einer gewissen Unzufriedenheit mit dem Bestehenden sagt, dann möchte ich das ändern, aber was kann ich denn tun? Und dazu braucht man natürlich auf der einen Seite die Beherrschung des Wissens aus der eigenen Disziplin, sonst weiß man ja nicht, wo die Grenze ist.
Ja.
Und dann wäre ein Übersteigen der Grenze vielleicht ein stupider Vorgang, wenn ich nicht weiß, wo sie ist, aber es wäre kein strategischer Vorgang. Und ich denke eben strategisch, das heißt, ich muss mein Gebiet beherrschen, dann weiß ich, wo die Grenzen sind, dann kann ich einen strategischen Schritt in die Terra Incognita machen mit allen damit verbundenen Risiken. In der Philosophie, insbesondere in der Erkenntnistheorie, kann man sehr, sehr viel lernen über das, was man sich erschließen kann, von dem man heute noch nicht weiß, dass es es überhaupt gibt oder geben könnte.
Sie hatten eben das Beispiel aus Zarathustra mit den kleinen Fenstern bei Nietzsche. Ja. Was haben Sie denn bei Wittgenstein mitgenommen?
Oder gibt es vieles, auch was der junge Wittgenstein nicht richtig gesehen hat, obwohl er dafür schon berühmt geworden ist in seinem Traktatus. Beispielsweise die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es eben nicht richtig. Weil das ist dann die Welt des Verbalisierbaren. Und jeder, der Kunst macht, der weiß, dass Kunst in hohem Maße nicht verbal konzeptioniert wird. Das ist ein Denken in Stimmungen, in Gefühlen, in Vermutungen etc. Und das kann man ohne weiteres auch im Bereich der Wissenschaft machen. Ein Wissenschaftler braucht eine Witterung. Und die Witterung, wo vielleicht die Lösung liegen könnte, die ist in vielen Fällen nicht verbalisierbar und damit nicht in Worte fassbar.
Wissenschaft schließt ja Sinne nicht aus. Das würde ja bedeuten, wenn man sich nur auf die Worte fokussiert, dass alle anderen Sinne im Grunde ausgeschaltet wären.
Naja, Teile der knallharten Naturwissenschaften tun das schon. Da ist natürlich eine gewisse Einschränkung im Ansatz da. Nicht bei allen, aber bei vielen, die da sagt, was wir beobachten können, was wir messen können, was wir beschreiben können, das ist die reale Welt. Das ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen trivial, ich bin jetzt hier hart, weil auch dort unter diesen Naturwissenschaftlern es viele gibt, die sagen, es gibt wahrscheinlich jenseits der beobachtbaren Welt eine Welt, die ganz, ganz wichtig ist für die Zusammenhänge, innerhalb derer wir leben. Aber wir können sie nicht erkennen, weil es unsere Sinnesorgane nicht erlauben. Ich habe vorgestern in einer Rede gesagt, vielleicht gibt es ja neben den 7 Grundgrößen Länge, Temperatur, Stromstärke etc., wir kennen die ja alle, noch eine 8.
Nämlich?
Das weiß ich nicht. Aber vielleicht könnte die ja alles erklären. Aber unsere Sinnesorgane erlauben es nicht, sie zu empfinden, zu sehen, wahrzunehmen. Unsere Wortwelt erlaubt es nicht, sie zu beschreiben oder zu vermuten. Aber bei den vielen ungeklärten Dingen, die wir in unserer Welt haben, nehmen Sie Gadamer, sehr geschätzt, ein 103 Jahre alt gewordener Philosoph, der mit 90 Jahren Vorlesungen gehalten hat, wie Sie andere nicht mal mit 40 hinbekommen. Ne? Der hat gesagt, wir müssen die Beschränktheit unserer Wissenschaft erkennen und akzeptieren. Sonst bringen wir uns irgendwann mal um.
Das ist der zentrale Punkt, der Zweifel.
Weil die komplementäre Welt ist eben da,
genau,
die wir nicht erkennen können. Aber wie können wir einen Schritt dorthin machen, um mehr zu verstehen oder vielleicht innovativ zu sein oder Lösungen hervorzubringen, die uns aus dem aktuellen Dilemma, sei es unser soziales Dilemma, sei es unser bauliches Dilemma, unser klimatologisches, herausführen.
War erstaunt zu lesen, dass bei Ihnen sowohl Religionswissenschaftler, Luftfahrer, Physiker im Team sind. Warum ist das für Ihr Schaffen als Architekt und Bauingenieur wichtig?
Das ist eine Erweiterung des Horizonts, des intellektuellen Horizonts, die ermöglicht wird durch das Sprechen mit diesen Menschen und durch das Lernen von dem oder dessen, was die wissen, beziehungsweise, und das ist sehr, sehr wichtig, die Standpunkte, die sie aus ihrer wissenschaftlichen Erziehung gelernt bekommen haben und deren Reflexion auf meine Standpunkte.
Da unterstelle ich mal, das hat nicht nur Auswirkungen darauf, wie Sie dann auf das Thema Bau und Architektur gucken, sondern auch darauf, wie Sie auf eine Gesellschaft schauen.
Aber ja.
Wie verändert sich das?
Die Gesellschaft?
Ihr Blick darauf.
Der grundlegend phänomenal, und ich sage auch immer, nicht nur dieses interdisziplinär basierte Sprechen innerhalb unseres Teams, sondern auch die Bauherrschaften, die ich hatte. Ich habe ja während meiner aktiven Zeit ungefähr 70% der Gebäude außerhalb Deutschlands gebaut. In Arabien, in Russland, eigentlich in allen Teilen der Welt. Und wenn Sie ein größeres Projekt machen, dann sind Sie teilweise über Jahre mit den Bauherrschaften zusammen. Und ich hatte das Glück, dass ich mit den meisten befreundet bin, bis auf einen. Mit dem kann man nicht befreundet sein, aber mit allen anderen hat es wunderbar geklappt. Und dann sitzt man bei denen zu Hause und die Töchter in Arabien sind unverschleiert und man isst am Familientisch und dann erfährt man Dinge, die man aus Büchern nie erfährt.
Spannend, oder?
Ja, und die Summe all dieser Erfahrungen hat mich sehr geprägt.
Und jetzt sind Sie hier in Deutschland. Es sind viele schlechte Nachrichten, die uns gerade erreichen. Ja. Wir gucken auf eine Gesellschaft, wo wir den Eindruck haben, die driftet mehr und mehr auseinander. Es ist nicht nur ein Phänomen, was wir hier in Deutschland erleben, sondern in vielen anderen Ländern. Was sagt Ihnen denn dann Ihr geschärfter Blick für eine Gesellschaft?
Dass wir viel mehr miteinander sprechen müssen. Ich meine, Ihre Diagnose ist ja vollkommen richtig und den Trend, den Sie beschrieben haben, der ist auch vollkommen richtig. Und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, wieder herauszukommen. Dieses mehr miteinander sprechen heißt ein Zurückkehren zu anderen sozialen Strukturen. Noam Chomsky, der berühmte Linguist, hat ja gesagt, die Entwicklung läuft auf eine Zweierbeziehung hinaus, von einer Mehrgenerationenfamilie zu einer Eingenerationenfamilie, die Auflösung des Eheverbundes mit Lebensabschnittspartnerschaften, die Singularisierung, die wir ja mit Applaus versehen und das Individuum fordern, aber das Individuum in der Zweierbeziehung ist der Mensch und sein Device, sein Handheld oder was auch immer. Und wenn man jetzt den Menschen nimmt und schaut, wie viele Informationen er von diesem Handheld, von diesem Device permanent aufnimmt, dann ist vollkommen klar, dass er diese Informationen nicht mehr in Bezug auf deren Richtigkeit bewerten kann, weil es sind zu viele und sie sind zu komplex. Also? Der soziale Filter, der durch den Disput und den Diskurs mit anderen entsteht, der diese Informationen einfach bereinigt, der ist weg. Und damit wird das Individuum, wir applaudieren ihm ja permanent. In China wird jemand, der ein Individuum ist, das Wort gibt es nicht im Chinesischen, bemitleidet. Dieses Individuum wird manipulierbar. Das müssen wir weg.
Die Frage ist, ob wir tatsächlich so individuell sind, wie wir es vielleicht gerne sein wollen. Weil das sind wir ja am Ende nicht. Je mehr jemand glaubt, er ist individuell, desto mehr verschwindet er in der Masse, weil man sieht dann doch wieder so viele, die sich so gleich verhalten, oder?
Er wird mediengeleitet und damit wird er konform gemacht in Mainstreams und ähnliche Dinge. Das ist ja die Hauptaufgabe, der früher nannte man es Propaganda, heute nennt man es Public Relations, die das marktgerecht machen, sowohl im Konsumentenverhalten, aber auch im politischen Verhalten.
Doch kann ich ja auch immer selber hinterfragen. Ich muss ja nicht.
Ja, aber Sie können das nicht mehr leisten, weil die Technologie der Beeinflussung des Individuums, so dieses Micro-Targeting, das individuell auf Sie zugeschnittenen Fehlinformationen oder gefilterten Informationen, ist so raffiniert, dass Sie der Sache nicht hinterherkommen. Und das bewirkt ja, durch diese permanente Angstindoktrination, die wir zurzeit bekommen. Ja? Also der Russe überfällt demnächst Litauen und dann Berlin. Der Chinese raubt uns unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Es gibt Multipandemien, es gibt was weiß ich. Und das kriegen sie in kleinen Dosen permanent mit. Und was die Menschen dann machen, das hat Sigmund Freud schon beschrieben, ist, sie ziehen sich auf ihren individuellen Raum zurück. Ja. Erst auf die Familie, dann auf sich selbst. Und sie schließen sich aus dem öffentlichen Diskurs aus. Das ist die Stufe 1. Die Stufe 2 heißt dann natürlich, dass sie ihr Verhalten gegenüber den anderen ändern. Aggressivität, Gewalt, Neid etc. Und die Stufe 3 ist, der Ruf nach jemand, der die alten Verhältnisse wiederherstellt.
Und die Frage danach, wenn es den Menschen dann aber schlechter geht, ob es dann nicht wieder eine Chance gibt, um es besser werden zu lassen, auch hinsichtlich einer Gemeinschaft.
Dann, wenn wir uns wieder zusammenfinden und miteinander reden und miteinander klären, was sind eigentlich unsere gesamtgesellschaftlichen Ziele und wie wollen wir die erreichen? Die können wir auf der individuellen Ebene ohne diesen demokratischen Diskurs nicht erreichen. Und wir können das auch überhaupt nicht akzeptieren, dass sich irgendein Politiker, der für 3 oder 4 Jahre gerade mal so gewählt ist und dann wieder verschwindet, anmaßt, dass er uns sagt, wo es hingehen soll. Das ist unsere Aufgabe. Oder wir hören auf, von einer Demokratie zu sprechen. Ich spreche so oder so nur von einer nominellen Demokratie, in der wir leben, weil wir eben das grundlegende Verhalten demokratischer Bürger schon lange abgelegt haben.
Ja. Da werden jetzt so viele spannende Punkte, die da noch drin sind. Leider ist die Sendezeit vorbei. Dennoch ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ja, ich bedanke mich für unseren Diskurs.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.